Wir haben in den vergangenen Wochen, nicht nur da, aber ganz besonders intensiv in den vergangenen Wochen uns mit der Frage auseinandergesetzt, welche Bedeutung haben nicht nur Äußerlichkeiten für uns als Christen, sondern wie stehen wir zum Gesetz? Und warum machen wir das? Weil es wichtig ist als Teil der biblischen Lehre und Unterweisung und weil viele von uns Erfahrungen gemacht haben mit einer dramatischen Irrlehre, die viel kaputt macht im evangelikalen Raum, nämlich der Gesetzlichkeit, der Werkgerechtigkeit, die immer noch sehr verbreitet ist. Was sagen wir? Hat das Gesetz noch Gültigkeit? Ja, hat es. Das Moralgesetz hat natürlich noch Gültigkeit. Und das Ritualgesetz ist völlig erfüllt in Christus. Aber ja, das Moralgesetz hat Gültigkeit. Aber das Gesetz ist eben nicht dazu da, dass wir als Gottes Kinder uns daran abarbeiten, sondern dass wir uns selber erkennen, wo noch große Baustellen sind, obwohl dieser Begriff eigentlich schon zu harmlos ist dafür, wo wir immer noch Sünde tun, dass wir auch erkennen, wie groß ist Gottes Liebe, dass er uns treu bleibt, trotz dem, wie wir sind. Und dass wir aber auch erkennen, wo soll es hingehen. Gottes Gesetz ist auch der Maßstab, ist die ganz klare Richtung für unsere Heiligung. Und ja, wir können ganz populär auftreten, wenn wir sagen, ja, Freiheit, Freiheit in Christus. Und das ist auch richtig. Aber wenn wir das in den Mittelpunkt stellen und sagen, Schluss mit dem Gesetz, wir haben völlige Freiheit. Und der nächste Schritt ist dann leider ganz schnell, wir können machen, was wir wollen, Anarchie. Gott segnet doch alles, wir gehören doch zu ihm. Das ist falsch. Aber genauso falsch ist es, wenn wir sagen, wir müssten uns am Gesetz abarbeiten oder wir könnten uns mit dem Einhalten des Gesetzes, Klammer auf, Realisten wissen, das geht nicht, Klammer zu, könnten uns unseren Platz im Himmel weiterhin frei halten. Wir hätten sozusagen eine Vorreservierung bekommen mit der Bekehrung und müssten jetzt durch unsere Werke diesen Platz weiterhin sichern. Das ist falsch. Und trotzdem geht es in der heutigen Predigt um Gesetz, um Gebot. Und zwar ein neues Gesetz, was Jesus gebracht hat. Jesus gibt seinen Leuten ein Gebot, ein Gesetz, müssen wir richtigerweise sagen. Also nicht so etwas wie ein Vorschlag, das könnte man vielleicht mal so machen oder das ist vielleicht ganz hilfreich, das ist für eure Lebensorientierung eine ganz schöne Sache. Nein, ihr müsst das tun. Also nicht, wenn ihr mal irgendwann so weit seid, dann macht ihr das. Nein, wenn ihr zu mir gehört, dann ist das etwas, was man heute ein Must-Have nennen würde. Also das muss sein, das musst du haben. Und wenn du siehst, dass es daran hinkt, dann mach dir klar, das ist ganz zentral, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du sein Kind bist, wenn du neues Leben von ihm bekommen hast. Und so heißt unsere heutige Predigt im Rahmen unserer Reihe durch den ersten Petrusbrief: Familie geht vor oder zuerst die Bruderliebe. Lass mich noch kurz beten. Herr Jesus, wir danken dir für dieses neue Gebot, Herr. Und wir danken dir, dass du das so deutlich machst. Und wir danken dir, dass es uns jetzt schon zum Segen ist und dich gleichzeitig ehrt. Bitte hilf, dass wir jetzt auch diesen Abschnitt aus 1. Petrus 3, Vers 8, dass wir es verstehen und dass es unser Denken voneinander und vor allem auch unser Handeln miteinander wirklich verändert. Ja, dass wir nicht sagen, es ist schon ganz recht, was wir tun. Dass wir den Mut haben, wirklich in den Spiegel deines Wortes zu schauen und erkennen, es ist noch so viel vor uns. Aber Herr, bitte entmutige uns nicht, sondern ermutige uns, mach uns stark, dass wir uns um dieses wichtige Thema, was dir so wichtig ist, dass wir uns darum kümmern und dass es uns so wichtig wird, wie es dir ist. Amen. In den vergangenen Abschnitten, beziehungsweise in den vergangenen Predigten, haben wir einen längeren Sinnabschnitt behandelt, wo es um das Thema ging, ein Zeugnis sein für Jesus durch Unterordnung. Von Kapitel 2, Vers 13 bis direkt vor unserem Predigtvers, Kapitel 3, Vers 7, ging es immer um die Unterordnung als gutes Zeugnis für Jesus. Gestern im Rahmen der Bibelarbeit hat Wolfgang Nessvogel nochmal sehr gut den Unterschied deutlich gemacht. Wie ist das mit unseren Werken? Unsere Werke dienen zum Zeugnis. Sie haben eine evangelistische Wirkung, zumindest ein evangelistisches Potenzial. Wie Gott es gebraucht, hat er souverän in den Händen. Aber darum geht es, dass wir ein authentisches Zeugnis sind für ihn. Und dann waren die drei Themenbereiche unseres Lebens das Verhältnis zwischen Bürger und König. Und da hatten wir uns ja angeschaut, die Herausforderung zwischen Bürger und demokratischen Abgeordneten ist nochmal etwas komplizierter. Aber die Grundlinie bleibt die gleiche. Zwischen einem Knecht und seinem Herrn. Auch da haben wir betrachtet, es ist nicht eins zu eins das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis und trotzdem haben wir viel daran zu lernen. Und das Verhältnis zwischen Frau und Mann, ein Unterordnungsverhältnis und ein Rechenschafts- und Verantwortungsverhältnis. So, und dieser Abschnitt endet mit dem Wort endlich. Endlich ist das erste Wort in unserem Predigtext in Vers 8 und schließt diesen vorherigen Sinnabschnitt ab. Aber auch immer noch geht es darum, wie wir auch ein Zeugnis sind, obwohl das nicht der einzige Zusammenhang ist. Es geht hier um die Bruderliebe und natürlich auch die Schwesternliebe. Die sind jetzt immer mit einbezogen an dieser Stelle. Also wenn ich jetzt von den Brüdern spreche, sind auch die Schwestern immer gemeint in beide Richtungen. Also die Liebe zu den Geschwistern untereinander. Und das, was die Bibel ganz klar formuliert, als Liebe der Brüder, und trotzdem sind die Frauen mit gemeint, aber aufgrund der Geschlechterordnung, die ja gerade hier nochmal deutlich gemacht wurde in dem Text vorher, wird von den Brüdern gesprochen. Nur, dass wir das auf dem Schirm haben, das grenzt die Frauen überhaupt gar nicht aus, sondern schließt sie automatisch mit ein. Unser Thema: Wie sollen Gottes Kinder miteinander umgehen? Wie sollen wir miteinander umgehen? Wir müssen es nochmal deutlich machen. Petrus schreibt diesen Brief mit dem Hintergrund, dass wir als Christen in einer feindlichen Umwelt leben. Also wir stehen als Christen in einer permanenten Spannung. Wolfgang Nessvogel sagt gern, wir atmen toxische Luft. Wir sind in einer ungesunden Umgebung. Aber Gott sagt, das ist schon richtig. Ihr bleibt da nicht auf ewig, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr bleibt da nicht auf ewig, sondern nur für so ein paar läppische Jährchen. Aber es ist eine grundsätzlich feindliche und unfreundliche Umgebung für Gottes Kinder. Aber genau dort möchte ich euch haben. Wir erinnern uns, deshalb ist es auch streng verboten, dass wir uns in irgendeinem Bethaus verschanzen und wir haben nur noch was mit Christen zu tun. Das ist Arbeitsverweigerung. Das ist eigentlich eines der schlimmsten Dinge, die wir als Gottes Kinder unserem Herrn und Vater antun können. Nämlich nicht in die Welt zu gehen. Da gehört der Christ hin. Und trotzdem ist diese Welt gegen unseren Herrn und deshalb auch gegen uns eine feindliche Umgebung. Und das ist ein zentraler Hintergrund bei dem Petrus. Er ermutigt die, die in der Zerstreuung sind, die leiden, die angegriffen werden, die im Kontrast stehen zu ihrer heidnischen Umwelt und zu ihrer jüdischen religiösen Umwelt. Da können viele von uns ein Liedchen von singen, von vergleichbaren Verhältnissen. Auf der einen Seite wirklich die Welt um uns herum mit ihren völligen Werteverlust in den letzten Jahren, wo nichts mehr übrig geblieben ist. Und auf der anderen Seite dann vielleicht noch Verwandte oder Freunde, die noch in der Religion feststecken und uns verurteilen. Und da schreibt er hinein: Wir werden gehasst um Jesu Willen. Johannes 15, Vers 18, wir kennen das. Jesus hat gleich vorher gesagt: Wenn ihr zu mir gehört, dann werden nicht alle jubeln. Juhu, ihr seid ja Christen geworden. Sondern im Normalfall ist, ihr werdet gehasst werden, weil ihr zu mir gehört. Und ich werde auch gehasst, ganz normal. Aber in dieser Situation ist es ganz besonders wichtig, dass es praktische Liebe untereinander gibt. Und nicht irgendwie nur aus psychologischen oder strategischen Gründen. Also so muss man das machen. Wir sind wie eine Militäreinheit hinter feindlichen Linien. Jetzt müssen wir besonders eng zusammenhalten. Nein. Es ist nämlich zugleich der Personalausweis der Christen. Das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Es ist der Wille Gottes, dass nach außen hin sichtbar wird, dass die, die zu ihm gehören, gleichzeitig zusammengehören. Und obwohl sie menschlich nicht unbedingt Freunde geworden wären, sie jetzt zusammengefügt sind, zusammengeschmiedet sind durch Familienbande. Und das soll praktisch werden, das soll sichtbar werden, das soll unser Leben zentral bestimmen. Und Jesus gibt selbst diesen Auftrag. Er lässt es nochmal wiederholen, unter anderem durch den Petrus, auch durch den Paulus. Aber er sagt es auch selbst sehr, sehr deutlich. Und nochmal als einen Auftrag, einander zu lieben. Nicht als einen Wunsch. Ich würde mir wünschen, dass ihr euch liebt untereinander, sagt er nicht. Auch nicht als einen Vorschlag. Es wäre doch echt schön, wenn ihr euch einander wirklich lieben würdet. Nein, das ist ein Gebot. Das ist ein neues Gesetz. Ja, wir sollen unseren Nächsten lieben für uns selbst. Das lesen wir schon im Alten Testament. Aber Gott sagt ganz deutlich, wenn ihr meine Jünger seid, wenn ihr zu mir gehört, dann, und jetzt lesen wir Johannes 13, 34 und 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Sollt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also, wir klären hier nochmal, welche Art von Liebe das ist, weil das kommt in unserem Predigtext nicht vor. Das ist so gut, dass wir die ganze Bibel haben und nicht nur ein einzelnes Buch. Wenn wir nicht verstehen, wovon hier die Rede ist, wie das definiert ist. Diese Liebe ist nicht die Folge von Emotionen. Andersrum, diese gelebte Liebe führt zu Gefühlen, ja. Aber sie basiert nicht auf Gefühlen. Wir verstehen den Unterschied. Also die Liebe ist nicht gegründet auf Gefühlen. Dass ich sage, oh, ich spüre so diese Liebe, jetzt machen wir eine halbe Stunde Worship und ich fühle es richtig, ich habe euch alle richtig lieb. Das hatten wir neulich tatsächlich, wenn ich Neurologie-Ahnung habe, weiß ich, nee, der Kopf ist ein bisschen betäubt. Das ist nicht Liebe. Das ist gefühlsbesoffen sein. Und solche Liebe hält auch nicht besonders. Wer mit solchen Gefühlen vor einen Traualtar tritt, der scheidet sich möglicherweise ziemlich schnell. So, und das wäre nicht gut für unser Verhältnis. Und deshalb macht Jesus auch klar, das ist nicht so eine Liebe. Es ist nicht eine Wahrnehmung. Ich spüre es, ich merke es, es kommt über mich. Es ist nicht eine Antwort auf Attraktivität. Alle anderen Christen sind so sympathisch, das sind alles so toffe Typen und tolle Tanten. Nach meiner Wahrnehmung, nach meinem Geschmack, nein, das ist es nicht, weil so ist es nicht. Und wenn wir das behaupten, wäre es gelogen. Gott stellt in seiner Gemeinde Menschen zusammen, die so krass unterschiedlich ticken und Hintergründe haben und Prägungen haben und so weiter. Das ist ja das Starke auch an Gemeinde. Es ist eine nüchterne Entscheidung, denn sonst könnte es Jesus uns gar nicht befehlen. Er sagt nicht, los, Schmetterlinge im Bauch. Das wird nicht funktionieren. Gut, Jesus könnte alles machen, aber dann bräuchte es uns nicht befehlen. Nein, Liebe im biblischen Sinne und nicht nur hier, nicht nur bei der Bruder- oder Geschwisterliebe, sondern grundsätzlich ist eine Entscheidung. Wissen, Gott selber ist klaren Kopfes. Sicher gibt es keinen, der klarer ist in seinen Entscheidungen wie er. Und er liebt uns nicht, weil wir so unglaublich attraktiv sind als Sünder, genau das Gegenteil sind wir. Abstoßend sind wir für ihn als Sünder. Nichts Attraktives ist an uns, außer das, was er hineinlegt. Und er entscheidet sich, uns zu lieben. Denn er hat den höchsten Preis für dich und mich gezahlt, wenn du zu ihm gehörst. Also wir sehen eine Entscheidung. Und so sagt er auch, ich stelle euch zusammen. Ganz unterschiedliche Menschen. Ganz unterschiedliche Geschichten. Prägungen, Charaktere und so weiter. Alles krass unterschiedlich. Und ihr sollt euch jetzt lieb haben. Nicht abwarten, bis es passiert. Nein, ihr sollt selber handeln. Das ist etwas, was ihr tun müsst, wo ihr etwas für tun müsst. Wo euer Denken Veränderung braucht, euer Handeln Veränderung braucht. Und wir sollen einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Und das ist so ein hoher Maßstab. Wie hat Jesus geliebt? Trotz aller Fehler. Trotz aller Abers, könnte man sagen. Aber die Schwester, die ist sowas von am Tratschen. Oder die hat so eine schreckliche Stimme. Ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich die höre. Oder die sagt immer genau das Gegenteil von dem, was ich hören will. Oder der Bruder, es ist völlig egal, es geht nicht um die Schwester. Nein, trotz allem. Und nie sagt er mir mein liebes Wort. Immer will er haben, hör mir zu, hilf mir mal. Jesus sagt, ja, ich weiß um deine schwachen Nerven, ich weiß darum, dass eure Beziehung manchmal ganz schön einseitig ist. Trotzdem, nicht wenn der andere perfekt ist, dann würdest du auch von niemand geliebt werden. Und das recht nicht von mir. Trotz aller Fehler. Bedingungslos. Wir sollen einander lieben, nicht wenn wir nett zueinander sind und uns gut benehmen. Oder dem anderen entgegenkommen oder so. Bedingungslos. Aufopfernd. Wie hat Jesus geliebt? Er hat sich völlig hingegeben. Er hat sein Leben hingegeben. Er hat Schlimmstes auf sich genommen. So sollen wir das machen. Also nicht lieben, wenn es nichts kostet, sondern wenn es richtig teuer wird. Und praktisch. Wir haben das in der Lesung aus 1. Johannes gelesen. Lieben geht nicht theoretisch, geht nicht am Reißbrett. Ja, nee, ich habe schon die Liebe in mir, nur ja, ich kann jetzt auch nicht weiterhelfen. Das ist genau das Gegenbeispiel, was Johannes nennt. Und dann sagt, dann ist die Liebe Gottes überhaupt nicht in dir. Sagt, das ist letztlich ein Zeichen, dass du gottlos bist. Als Christ solltest du gar nicht so reagieren können, weil es gegen deine neue Natur ist, die Gott in dich hineinlegt. Das ist geradezu schizophren, wenn du lieblos bist gegen deine Geschwister. Und da sehen wir, was Gott uns hier für ein Riesenthema vor die Nase setzt. Mit was für einem Anspruch. Wir sagen können, ja, ich liebe ja die Geschwister. So mein Inner Circle hier, ne, so meine Clique, mit der ich viel zu tun habe, wo wir laden uns auch regelmäßig ein und so haben viel. So, na, klar liebe ich die anderen auch, natürlich so, ne? Natürlich lieben wir uns, ne? Ich habe ja auch nichts gegen die. Nein, das ist nicht, das ist so eine super hohe Messlatte. Nochmal, es ist praktisch, es ist konkret. Es ist auch, wenn die anderen, zumindest nach meiner Einschätzung, sich so richtig ätzend daneben benehmen mir gegenüber. Soll ich die trotzdem noch lieb haben? Und darf darauf hoffen, dass die mich auch lieb haben, wenn ich mich schäme nach einem Gespräch, nach einem Treffen und sage so, oh, wie habe ich mich hier eigentlich eben benommen? Haben die mich noch lieb? Und sagen so, oh, ich glaube schon. Trotzdem. Und warum sollen wir lieben? Auch das sehen wir hier. Ich habe es eben schon gesagt, als Identitätsbeleg gegenüber der Welt. Als Personalausweis der Christen. Ihr kennt das, bitte Identitätskarte vorzeigen. Na, einige von uns, die bald in Urlaub fliegen, werden am Flughafen dann gefragt hier nach ID-Check. Zeigt mal euren Passport, zeigt euren Personalausweis, euren Reisepass. Wer seid ihr? Weist aus, wer ihr seid, wo ihr hingehört. Und bei uns Christen ist das die Liebe untereinander. Wenn wir als Christen an die Zollkontrolle kommen, dann zeigen wir nicht den Ausweis vor, sondern dann zeigen wir vor, wie wir einander lieben. Das ist das Bild. Die Welt soll erkennen, dass wir zu Jesus gehören, daran, wie wir miteinander umgehen als Christen. Also eindeutig nicht optional, nicht so, das könnte man machen, sondern als Teil unserer nötigen Ausstattung. Und der erste Petrusbrief, der spricht mehrfach von diesem Thema. In Kapitel 1, Vers 8 geht es um unsere Liebe zu Christus. Darauf basiert ja diese Liebe. Also wir lieben Christus, Christus liebt uns, hat den höchsten Preis für uns gezahlt. Wir lieben ihn als unseren Retter und als unseren Herrn. Und weil wir ihn lieben, halten wir sein Gebot, nämlich unsere Geschwister zu lieben. Das ist die Beziehung. Dann in Kapitel 1, 22, 23 geht es um die ungeheuchelte Bruderliebe. Kapitel 3, Vers 8 ist unser Text. Kapitel 4, Vers 8, die inbrünstige Liebe kennzeichnet den Umgang der Christen. So soll es sein. Es ist uns wirklich ins Stammbuch geschrieben. Ja, und wir schauen uns unseren Text mit diesem Thema in zwei Punkten an. Wobei ich schon verraten darf, der erste Punkt ist der Hauptpunkt. Der zweite Punkt ist wichtig, aber vergleichsweise kurz. Also, wenn wir uns jetzt an Punkt 1 abarbeiten, keine Sorge, Punkt 2 wird nur ein Bruchteil so lang. Die beiden Punkte ist erstens, wie geht das? Wie geht das? Zuerst die Bruderliebe. Weil in Anbetracht dieser Messlatte müssen wir uns das einfach fragen. Sagen, tja, Jesus, du kennst uns ja besser als wir selber, aber wie soll ich das machen? Und der zweite Punkt, und das ist nur Vers 12, der zweite Punkt, warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig, dass wir es machen? Warum ist es so wichtig, dass wir dieses Gebot ganz fest im Blick haben? dass wir sogar erkennen, dass es eine Priorität ist. Also, wie geht das nun konkret? Damit wollen wir anfangen. Wenn es ein Gebot ist, wie halten wir es? Wie erfüllen wir es? Und ja, wir wissen, wir arbeiten uns nicht daran ab, um uns unser Heil zu verdienen. Aber wir werden das im zweiten Punkt und im letzten Vers nochmal sehen. Es ist nicht folgenlos. Arbeitsverweigerung gegenüber unserem Herrn ist überhaupt nicht folgenlos. Wir schauen zuerst Vers 8 an und der hat einen Untertitel. Fünf Finger hat die Hand zum Handeln. Fünf Finger hat die Hand zum Handeln. Das ist unser Unterpunkt, sozusagen 1a. Ich lese noch einmal diesen Vers vor, weil wir uns jetzt Aufforderungen klar angucken müssen, was bedeuten sie. Es heißt dort, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Hier bekommen wir auf wenig Raum schon mal viel Information. Wie geht das? Gleichgesinnt oder gleichsinnend. Was bedeutet das? Hier ist die Definition ziemlich, ziemlich wichtig. Und zwar nicht unsere Lieblingsdefinition, sondern die, die der Petrus hier meint, inspiriert von Gott selber. Bedeutet es, dass wir alle dieselbe Meinung haben? Bedeutet es, wir sollen alle den gleichen Geschmack haben? Bedeutet es, wir sollen charakterlich ohne Unterschiede sein? Sollen wir vielleicht doch gleichgeschaltet sein? Mensch, da kommen ja goldene Zeiten auf uns zu. Mensch, da bereitet ja Politik, Religion und Philosophie ja alles hervorragend vor. Wir marschieren in großen Schritten auf eine Gleichschaltung zu, auf jeder Ebene. Das wäre ja hervorragend, wenn das gemeint ist, wenn das Gottes Wille ist. Nein, nein, das ist eben nicht gemeint. Das ist auch so wichtig, dass wir uns anschauen, was bedeuten diese Vokabeln. Gott will einerseits, dass wir unterschiedlich sind. Und zwar in der echten Vielfalt, die er geschaffen hat. Er hat uns unterschiedlich gemacht und unterschiedliche, krass unterschiedliche Wege geführt. Und das will er und das wollte er und das gebraucht er. Deshalb nicht all die Sünden und die Dummheiten, die wir getan haben. Aber selbst da sehen wir, wie Gott unsere Fehler, die wir nicht hätten tun sollen, noch gebraucht zu seinem Guten. So. Und er will diese echte Vielfalt. Das haben wir vor einiger Zeit in der Predigt uns angeschaut, wo es um den Turmbau zu Babel ging. Andererseits werden wir alle zum gleichen Bild hingestaltet durch Gott. Römer 8, 29. In das Bild seines Sohnes werden wir alle verwandelt. Also, Jesus ist das Modell. Und dahin werden wir alle umgewandelt. In die gleiche Richtung. Gleichgesinnt meint hier, und dieser Begriff ist einmalig im Neuen Testament, dass wir echte Einheit in Christus haben. Und das meint in seinem Wort. Also, wodurch sind wir gleichen Sinnes? Dass wir seinem Wort glauben. Dass wir sagen, sein Wort spricht zu uns, nicht durch irgendwelche Magie, auch nochmal nicht durch unsere Stimmungen, Gefühle oder sonst irgendetwas, nicht durch irgendwelche neuen Offenbarungen, Propheten und Wunderheiler, sondern sein Wort ist im Kontext verfasst, in einem Zusammenhang verfasst. Und wenn wir sein Wort durchgängig studieren, dann können wir und werden wir mit seiner Hilfe die roten Linien, die roten Fäden erkennen, die er durchgehen. Dass nicht ein einzelner Bibelvers uns lehrt, sondern der ganze Zusammenhang von Gottes Wort. Und dass wir dort auch Dinge ableiten können, die dort nicht wortwörtlich drinstehen, weil große Prinzipien erkennbar sind. Das hält uns zusammen. Und deshalb sehen wir auch, dass es uns trennt, wo Geschwister diese Wege verlassen. Das sind trotzdem noch Geschwister. Aber wenn Gottes Wort nicht mehr Autorität ist, dann können wir nicht gleichgesinnt sein. Wenn jeder meint, seine Privat-Neubibelauslegung und Neufassung von dem, was Gott sagt, hat Autorität, dann kann er nicht eines Sinnes sein. Und trotzdem wissen wir, keiner von uns hat die abgeschlossene Erkenntnis hier. Wir wachsen da drin. Deshalb ist es so gut, dass wir zusammengestellt sind, dass wir gemeinsam in dieser Erkenntnis wachsen und nicht alle die gleichen Denkfehler und Verständnisfehler machen. Und Gottes Wort ist eindeutig. Wenn ein Bibeltext gepredigt wird von 10 verschiedenen Brüdern, muss er immer 10-mal das Gleiche aussagen. Sonst hat einer oder mehrere es falsch ausgelegt. Wir sind eines Sinnes, weil wir überzeugt sind davon, Gottes Wort spricht mit Autorität eindeutig. Auch wenn wir es nicht beim ersten Mal vielleicht verstehen, vielleicht auch beim 5. Mal noch nicht. Aber Gott durch seinen Geist schließt es uns auf und das stellt uns zusammen. Wir wissen, Gottes Wort entscheidet, was richtig oder falsch ist, was gut oder schlecht ist. Und dadurch stehen wir fest zusammen. Und alle Unterschiede wiederum, die wir dann noch haben, die dann noch übrig bleiben, die kann und will Gott gebrauchen. Aber sagt er, da sollt ihr völlig einig sein, weil dann seid ihr einig in mir und bei mir. Und dann kann ich euch immer korrigieren und zurück auf den Weg bringen. Wenn ihr euch verirrt und dumme Entscheidungen trefft, vorschnell seid oder unweise, dann findet ihr in meinem Wort und mit Hilfe der Geschwister wieder die Korrektur, wieder die neue Ausrichtung, die Antwort auf die wichtige Frage. Nochmal, auch nicht, indem wir irgendwie Bibellotterie spielen und sagen, ah, hier ist die Antwort, dieser Vers, den ich hier ausgewürfelt habe oder ausgelost habe, nein. Sondern wir glauben daran, es hängt zusammen und wir dürfen es mit Verstand und mit Gottes Geist erfassen. Wir brauchen beides. Nicht IQ, aber den Verstand, den Gott uns gibt und den Geist, den er in uns wohnen lässt. Das ist hiermit gemeint. Jesus betet im hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Was sagt er damit? Das bedeutet, dass der Vater durch sein Wort, durch seine Wahrheit uns absondert von der Welt. Ja, die Welt glaubt seinem Wort nicht. Wir sind getrennt von der Welt, weil die sagen, das ist hier nur irgendwie ein altes Buch, das sind philosophische Weisheiten und so weiter und so fort oder historische Weisheiten. Und wir sagen, nein, das ist die Wahrheit. Gott spricht direkt hierdurch. Wir sind abgesondert dadurch, Trennung von der Welt. Aber dadurch sind wir auch zusammengestellt. Gott nimmt Menschen aus der Welt heraus, wie Tiere von einer Viehweide. Wir sind keine Tiere, aber entschuldigt bitte dieses Bild, das hilft uns vielleicht. Alle Tiere sind auf einer großen Weide. Gott nimmt einige hinaus auf eine neue Weide, auf seine Weide. Und was sie zusammenhält, sozusagen ihr Zaun, ist die Überzeugung, Gott rettet, Gott spricht und Gott will verstanden werden. Das ist sozusagen die Hürde, die uns zusammenhält, aber auch trennt vom Rest der Welt. Und dieses Gleichgesinntsein geht nur durch eine maximale Orientierung in der Schrift. Und das macht uns zum Beispiel Epheser auch deutlich, Epheser 4, Vers 13. Da heißt es, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Das ist das Ziel, da geht's hin. Die Einheit des Glaubens, Erkenntnis des Sohnes Gottes, volle Mannesreife. Und das führt dann zu echter Liebe. Weil diese Erkenntnis führt zu echter Liebe, die jeden Tag Bedeutung hat. Nicht nur, wenn wir in Stimmung sind. Eines Sinnes. Dann mitfühlend haben wir hier als Begriff. Es ist nicht ganz deckungsgleich, aber nah verwandt mit dem, was wir heute empathisch nennen. Also, ich fühle mit dir mit. Ich kann mich in dich hineinversetzen. Also es ist nicht das, was Mütter haben, wo die Nabelschnur nach 20 Jahren noch nicht getrennt ist, die, wenn ihr Sohn schlechte Laune hat, sie auch sofort ganz traurig sind und wenn er rumschreit, weinen sie und so, weil sie irgendwie nicht verstanden haben, dass sie zwei Lebewesen sind. Das kann manchmal vorkommen, da braucht es Hilfe. Das ist damit nicht gemeint, sondern ich kann mir vorstellen, wie es dir geht und es ist mir nicht egal. Der Zustand meines Bruders oder meiner Schwester ist mir nicht egal, sondern ich fühle mit, versetze mich hinein. Und Johannes, 1. Johannes 3, Vers 17 haben wir eben gehört. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Also du siehst das, dein Bruder, deine Schwester hat konkretes Leid. Und hier geht es ja um Gütermangel. Also irgendeine Form von Armut. Kein Geld mehr. Nicht zu essen auf dem Tisch. Oder. Wohnung weg. Dann kann ich sagen, naja, ach, jeder hat so sein Kreuz zu tragen am besten noch. Sein Päckchen hat ja jeder. Bete, Gott wird dir helfen. Wie kann die Liebe von Gott noch in dir sein, wenn du so darauf schaust, wenn du nicht mitfühlst und, sagst, ja, und halt nicht nur fühlst und sagst, oh, ich fühle wirklich mit dir. Das wird sicher gut werden, auf Wiedersehen. Jakobus führt uns das so krass vor Augen, was das für eine Heuchelei wäre. Mitfühlend bedeutet auch immer handelnd. Aber es ist mir eben nicht wurscht. Es tut mir selber weh, weil da jemand ist, den ich liebe, der zur Familie gehört. Dann voll brüderlicher Liebe. Da steht, das ist ein Begriff im Griechischen, da steht Philadelphos. Von Philadelphia. Philadelphia ist die Bruderliebe. Philadelphos. Es ist eine Liebesausrichtung auf den Bruder. Wir kennen das von dem Anhang Philly. Also jemand, der bestimmte Menschen liebt. Und das ist eine Brüder- und Schwestern-Philly. Also wie ist deine Orientierung? Wie ist denn so deine Liebesorientierung? Ich bin Brüder- und Schwestern-orientiert. Nee, ich meine jetzt ja so homo, hetero oder wie weißt du, so was heute alles gibt. Nee, ich bin so Brüder-Schwestern-orientiert. Also, hä? Wie? Ja, so ist das bei Christen. So, die Liebe ist orientiert auf die Familie. So, okay, das ist hiermit gemeint. Es ist eine Haltung. Es ist eine Denk- und Blickweise, die hier beschrieben wird. Aber auch etwas eben, was Training braucht und Fokussierung. So übrigens, wie jede Art von Liebe tatsächlich geübt werden muss. Im Denken und Handeln. Ich muss immer wieder diese Ausrichtung suchen, dass ich eben nicht an meinen persönlichen Kram so denken oder an meine besten Freunde oder so, sondern dass ich die Geschwister und natürlich besonders die ich kenne, die ich um mich rum habe, die Gott mir direkt vor die Nase stellt, dass ich die wirklich im Blick habe mit meinem Liebesdenken und Handeln. Und wir denken mal dran, die Gemeinde ohne Tadel in den Sendschreiben, schreiben, welche war das nochmal? Die hieß Bruderliebe, ne? Das spricht Bände. Wir sollen barmherzig sein, lesen wir hier. Und dieses barmherzig, das ist ein anderer Begriff als zum Beispiel in 1. Petrus 1, Vers 3. Oder auch anders als die Barmherzigkeit, die wir empfangen haben aus 1. Petrus 2, Vers 10, also zweimal in diesem Brief. Dieser Wortstamm bedeutet innerlich bewegt werden oder mein Inneres wird erregt. Und dann verstehen wir, was Barmherzigkeit hier bedeutet. Wer seinen Bruder in Not und Leid sieht oder seine Schwester, der öffnet sein Innerstes. Und wenn ich mein Innerstes öffne, dann bleibe ich eben nicht passiv. Dann gehe ich nicht vorüber oder sage, naja, ich kann nicht allen helfen oder so. Es packt mich an, würden wir vielleicht heute sagen. Ne? Es packt mir wirklich ins Herz, was ich da sehe. Und deshalb handle ich auch. Und demütig. Also wir lesen hier gütig. Benedikt Peters weist darauf hin, die eigentlich etwas passende Übersetzung wäre hier demütig. Und demütig bedeutet letztlich einfach realistisch. Wir kennen Galater 6, Vers 3. Wenn jemand meint, etwas zu sein, da jedoch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Also wenn wir uns für erhaben halten gegenüber unseren Geschwistern oder gegenüber anderen Menschen, dann sind wir unrealistisch im biblischen Sinne. Jeder von uns ist zu jeder bösen Tat fähig und wir wollten Gott nicht. Und alles, was etwas wert ist an uns, das kommt von Gott, durch Gott, dank Gott. Also egal, was unser Bruder tut oder unterlässt oder unsere Schwester, wir sollten nie auf ihn als Person und Bruder herabsehen. Ja, wir sollen handeln, beurteilen und wir sollen das auch thematisieren im Einzelfall. Aber wir sollen von der Person nicht abschätzig denken und reden. Versteht ihr, das ist ein wichtiger Unterschied. Und das bedeutet, letztlich demütig. Wir sagen, ja, was mache ich für einen Bockmist manchmal, wenn ich das hier mal so sagen darf. Wie lieblos war ich letzte Woche in dieser oder jener Situation, gestern vielleicht, wo jemand mit mir reden wollte und ich hab ihn irgendwie abgekanzelt, weil ich hatte Kopfschmerzen und hatte schlechte Laune und wow, wie lieblos war ich. Und jetzt meine ich, den Bruder gering schätzen zu dürfen, grundsätzlich als Person, weil er mich meiner Meinung nach unfreundlich behandelt hat, weil er mir nicht geholfen hat, wo ich es gerne gehabt hätte. Nein, da sollten wir demütig sein. Und wie gesagt, aber trotzdem heißt das nicht, dass wir uns in allem stehen lassen sollten. Das wäre nämlich auch lieblos. Aber das ist ein anderes Thema. Wir schauen uns Vers 9 an. Und hier habe ich die Unterüberschrift gewählt, Segen statt Kampf. Segen statt Kampf. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Wo dein Bruder gegen dich handelt, steige in den Krieg nicht ein. Wenn dein Bruder oder deine Schwester, und wenn wir realistisch sind, kennen wir so etwas. Wäre schön, wenn es nicht aus der Gegenwart ist, aber aus Vergangenheit kennen wir so etwas. Wo, wie viel Beteiligung wir dabei hatten, ist nochmal ein weiteres Thema. Aber wo ein Bruder oder eine Schwester uns letztlich den Krieg erklärt. So richtig draufhaut. Nicht mitfühlend handelt, nicht demütig handelt, sondern das krasse Gegenteil. Und so richtig die Schelle gibt. Und es ist naheliegend, verlockend, einfach, da jetzt einzusteigen. Ja. Du hier mit deinem Vorwurf, mit deiner Lieblosigkeit, mit deiner Respektlosigkeit, ich kann dir mal zeigen, wie sowas geht. Ich kann dir mal so richtig einen reindrücken nächstes Mal. Ich kann dir mal so richtig einen mitgeben, aber ich kenne deinen wunden Punkt, wir sind ja Geschwister. Ne? Und da kann ich mal so richtig, richtig hinten reintreten. Ja, das ist verlockend, naheliegend. Da müssen wir gar nichts für tun. Können wir einfach laufen lassen. Ne? Selbstkontrolle ein bisschen zurückfahren. Bisschen wir hier Frontallappen, so ein bisschen betäuben. Hör auf dein Herz, hör auf dein Gefühl und du bist so ein richtiges Ekel und bist richtig in den Krieg eingestiegen. Und das sollen wir eben nicht machen. Ja, um Wahrheit muss gestritten und gekämpft werden. Und das müssen wir beibehalten. Das müssen wir beibehalten. Aber darum geht es hier nicht. Wenn es nämlich um deine oder meine Ehre geht, um deinen oder meinen Vorteil, um deine oder meine Angelegenheiten, Sichtweisen, Geschmacksfragen, Ansichtssachen, dann antworte auf Boshaftigkeit mit Freundlichkeit. Gib deinem brüderlichen oder schwesterlichen Angreifer das Beste, was du geben kannst. Nämlich Gottes Segen. Nicht Gottes Segen für diese Handlung, für diese bösen Worte vielleicht, sondern für ihn oder sie selbst. Wenn du dich wirklich entschieden hast, den Bruder oder die Schwester zu lieben, dann willst du nicht mit gleicher Münze heimzahlen. Ja, der alte Adam schreit vielleicht von hinten ins Ohr, sagt, doch, dann lernt er vielleicht mal. Wir sollen einander korrigieren, also gib ihm richtig einen auf die 12, gib mal richtig einen mit. Aber Jesus sagt nein. Jesus sagt nein. Weil wenn das wirklich dein Bruder ist und du diesem Gebot folgen willst und dich daran erinnerst und nochmal Johannes 13 liest, dann kannst du seine schlechten Worte und seine schlechten Taten ertragen. Das heißt nicht, dass es dich nicht tangiert, dass es dir egal ist, dass es so wie irgendwas an dir abperlt, ne? Dass es einfach an dir abprallt. Du bist vielleicht traurig darüber und du bist vielleicht auch verletzt. Und du kannst nicht gleich die richtige Haltung haben, aber dann brauchst du Erinnerung. Dann ist es schön, wenn du einen Ehepartner hast, der dich daran erinnert, wenn dir selber nicht wieder einfällt. Du kannst das und sollst das ertragen. Weil du Gott im Blick hast und der erträgt dich schließlich jeden Tag. der trägt dich in deiner Unperfektion, mit all deinen Fehlern, mit Sünde, die du tust, immer noch. Jeden Tag. Wie schwer muss es für ihn sein? Was für eine Last sind du und ich für ihn? Und dann schaust du auf deinen Bruder, der vielleicht nur nicht deinen Ansichten und Erwartungen ersprochen hat. Sagst du, wie lächerlich bin ich hier eigentlich? Hä? Der lebendige, heilige Gott, was hat er für mich gegeben? Und er trägt mich Lump und Gauner jeden Tag. Und ich sage, ihr oder ihm kann ich nicht verzeihen. Und das schlage ich nochmal richtig drauf als Lektion. Was für eine Schande wäre das. Hä? Aber wir müssen uns daran erinnern, weil das andere ist automatischer Modus. Ich habe vor kurzem schon Römer 12, Vers 17 und folgende zitiert. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Und es geht hier grundsätzlich um das Verhältnis zwischen uns und Weltmenschen. Ist es möglich, so viel an euch liegt? Haltet mit allen Menschen Frieden. Nicht nur mit allen Christen. Versucht mit allen Menschen Frieden zu halten, was an euch liegt. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und hier geht es um echte Feinde. Unsere Geschwister können letztlich nicht auf Dauer unsere echten Feinde sein. Das geht nicht. Nochmal, gut, dass Gott uns nicht als Freunde zusammenstellt. Dann hätte das alles ein sehr begrenztes Haltbarkeitsdatum, so wie menschliche Freundschaften halt gestrickt sind, ne? Sondern als Familie. Wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus, zum Glück. Wir kommen aus der Familie zum Glück nicht mehr raus. Aber Gott macht uns auch deutlich, das ist die Familie, mit der du nicht nur 70, 80, 90, 100 Jahre auf der Erde verbringst. Da siehst du ja nicht alle. Hast ja nicht mit so vielen zu tun letztlich. Nein, sondern mit allen die Ewigkeit. Und die ist bekanntlicherweise relativ lang. Die Verse 10 bis 12 ist unser letzter Unterpunkt. Ein Manual für gute Tage mit den Brüdern. Ich habe es gewagt, einen Anglizismus in den Unterpunkttitel aufzunehmen. Ein Manual für gute Tage mit den Brüdern. So, Kinder, wenn ihr nicht wisst, wie man Manual schreibt, ich weiß es auch nicht. Aber zum Glück darf ich die Predigt sagen und muss sie nicht schriftlich abgeben. Fragt eure Eltern. Verse 10 bis 12, wir lesen. Denn wenn das Leben, wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tu Gutes, er suche den Frieden und jage ihm nach. Also 10 bis 11, entschuldigt. Was haben wir hier für Anweisungen? Wie geht das? A, die Zunge vom Bösen zurückhalten, Vers 10. Ständiges Thema in der Bibel. Jakobus 1, 26. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Also, wenn du schlecht mit Worten und Kommunikation umgehst, dann ist deine Frömmigkeit im krassesten Fall wertlos. Das ist meine Ansage. Das ist deutlich. Oder Jakobus 3, Vers 5. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Sieh ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Ich darf auf die Predigt in unserem Online-Archiv hinweisen zu Jakobus 3, zu diesem Abschnitt. Sprüche 10, Vers 14. Die Weisen sammeln ihr Wissen, die Lippen der Narren aber schnelles Verderben. Oder Sprüche 10, Vers 18. Wer Hass verbirgt, hat Lügenlippen und wer Verleugnung austrägt, ist ein Tor. Sprüche 10, Vers 19, gleich danach. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Oder Sprüche 13, Vers 3, letztes Beispiel, wir können noch viel mehr zeigen. Wer auf seinen Mund Acht gibt, behütet seine Seele. Wer aber immer seine Lippen aufsperrt, tut's zu seinem Unglück. Also die Bibel warnt uns dauernd davor, große Gefahr, wir können mit Worten so viel Schaden anrichten. Worte können Gemeinden spalten und das ist oft passiert und passiert auch heute. Worte können Ehen zerstören, das passiert jeden Tag. Worte können Freundschaften zerbrechen. Auch das passiert jeden Tag. Durch unüberlegte, falsche, böse Worte. Und Worte können sogar Kriege auslösen, können Truppen aufmarschieren lassen. Das haben wir im 20. Jahrhundert sehr eindrucksvoll erlebt und letztlich können wir es fast jeden Tag irgendwo sehen. Worte haben eine krasse Wirkung. Ja, sie können ein Segen sein, sie können trösten, sie können ermutigen, sie können aufhelfen. Und wir sehen es an Gottes Wort, Worte können Tote lebendig machen, wenn Gottes Kraft wirkt in ihnen. Also Vorsicht mit den Worten, denn unsere Worte sind nicht automatisch Gottes Worte, auch wenn wir Heiligen Geist haben. Es wäre schön, wenn wir mit Heiligen Geist immer nur kluge Dinge sagen würden und völlige Erkenntnis hätten, haben wir nicht automatisch. Dazu brauchen wir noch unser ganzes Restleben, bis wir nach Hause gehen dürfen. Punkt B, also Punkt A, die Zunge von Bösen fernhalten. Punkt B, Vers 11a, sich vom Bösen abwenden. Also wie können wir unsere Brüder lieben? Wir müssen das Böse, das wir selbst getan haben und auch das Böse, was wir erlebt haben, also wo wir zumindest meinen, das war die Opferrolle und vielleicht war es ja auch die Opferrolle, das Böse, das darf keine positive Orientierung mehr für uns sein. Also weder das, worin ich trainiert bin durch mein altes Leben, das darf nicht mehr Orientierung für mich sein, wie es eingeübt, aber auch nicht das Böse, was ich abbekommen habe. Also nehmen wir ein Beispiel, wo ich vielleicht in meiner Kindheit oder Jugend und einem bestimmten Abschnitt meines Lebens viel Ungerechtigkeit erfahren habe, viel Leid, viel Pein, dann darf ich mich nicht daran positiv orientieren. Ich sage, mir wurde Schlechtes getan, ich darf auch Schlechtes tun oder ich muss Schlechtes tun, ich kann jetzt ja gar nicht mehr anders. Ich wurde so lieblos behandelt als Kind und das mag vielleicht auch stimmen. Das gibt mir nicht das Recht, mich daran zu orientieren. Und nicht nur auf menschlicher Ebene, sondern Gott warnt davor. Das macht Geschwisterbeziehungen kaputt. Und damit verunehrt es Gott. Gott weiß um die Verletzung, die ich selber abbekommen habe. Und Gott kann mich wirklich trösten. Und trotzdem bleibt vielleicht sogar den Rest meines Lebens immer wieder was davon über noch. Und Gott sagt, auch das gebrauche ich. Auch das dient dir zum Besten, auch wenn es dir gerade gar nicht gefällt. Aber es gibt dir auf keinen Fall das Recht, schlecht mit deinen Geschwistern umzugehen. Und vielleicht ist das eben deine Baustelle, dass du verhärtet bist und deshalb selber schlecht Liebe zeigen kannst gegenüber den Geschwistern. Vielleicht ist das so. Aber dann geh das Thema an. Verharre auf keinen Fall da drin. Und dieses vom Bösen abwenden, das braucht immer aktives Handeln von dir. Das geht nie automatisch. Das machst du nie nebenbei. Das ist ein Kraftakt. Das braucht Energie. Also nicht in irgendeinem esoterischen Sinne. Es ist ja kräfteraubend, weil wir automatisch streben zu den bösen Dingen, die wir gut kennen oder die uns leicht fallen. Und das andere ist Arbeit. Wir kennen das mit dem Prinzip von Ordnung und Unordnung. Um Ordnung zu schaffen, braucht es immer Arbeit. Unordnung passiert von ganz alleine. Macht gar keine Schweißperlen auf der Stirn, um Unordnung zu machen. Fragt mal eure Kinder oder unsere Kinder. Aber aufräumen braucht Intelligenz, Erkenntnis und Anstrengung. Und so ist das hier auch mit dem vom Bösen abwenden. Das ist anstrengend. Da müssen wir was für tun. Das geht nicht leicht von der Hand oft. Und mach dir klar, dass du auch in deinen Gedanken nicht an den Verletzungen und Kränkungen der Vergangenheit hängen darfst. Dadurch züchtest du nur immer mehr Böses in Gedanken und bald auch in Taten. Und lieben wir mal, ein kurzer Einschub. Das ist zwar nicht unser Thema, aber es liegt sehr nah bei unserem Thema und es ist so wichtig. Wenn wir unsere Kinder zurechtbringen, ist es sehr, sehr schlecht, wenn wir sie, nachdem wir sie getadelt haben, irgendwo in ihr Zimmer setzen mit ihren bösen Gedanken. Sie sind vielleicht zornig auf uns, sie sind noch trotzig, sie finden das fies, was wir gemacht haben, dass wir ihnen etwas nicht erlaubt haben, dass wir sie bestraft haben. So, wenn wir sie dann einen Tag oder einen Nachmittag oder eine Woche in ihr Zimmer setzen, was machen wir? Wir schaffen einen Brutherd für schlechte Gedanken, für Zorn. Das ist übrigens auch nicht der biblische Weg, der uns aufgezeigt wird. Aber das sehen wir hier. Um sich vom Bösen abzuwenden, muss ich aktiv was machen. Damit unsere Kinder sich vom Bösen abwenden, können wir sie nicht in irgendein Zimmer setzen und sagen, jetzt bleibst du hier. Dadurch werden sie nicht weise, sondern höchstwahrscheinlich verhärtet. Da können wir für uns einiges drüber lernen. Wenn wir für uns bleiben mit dem Bösen, was sich so gerne zu uns hinwendet, man sagt, hier, guck mal, wende dich mal zu mir, schau mal hier, hier bin ich. Dann brauchen wir ein Umfeld, dann brauchen wir Geschwister, die uns dabei helfen, die uns Kraft geben, die uns Ermutigung geben, dieses Abwenden immer weiter zu tun. Das ist Teil von Seelsorge. Und halt nicht die Seelsorge, die ein Superseelsorger macht, das haben wir in der Schulung, denke ich, gut deutlich gemacht, sondern die Seelsorge, die jeder von uns tun soll. Und wir brauchen es andersrum auch. Also an diesem Beispiel der Bosartigkeit, die wie so ein hyperaktives Kind irgendwo so, immer so, guck mal, hallo, hier bin ich, beachte mich, wende dich wieder zu mir. Was sollen wir machen? Wir sollen uns umdrehen. Schau da nicht mehr hin. Schau weg von dieser Bosheit, die dir so gut bekannt ist. Halt dir die Ohren zu. Stell das neue Programm ein namens Bruderliebe und dann volle Lautstärke. Damit du diesen Schreihals gar nicht mehr mitkriegst. Und trotzdem ist es nicht einfach weg. Es ist eine große Gefahr, so wie die schlechte Sprache in der Beziehung zu unseren Geschwistern. Aber deshalb müssen wir es so im Blick haben. Und nochmal, es ist aufwendig, aber es ist wichtig und es ist segensreich. Und dann lesen wir noch Punkt C, Vers 11b, Gutes tun. Also ja, Gutes tun, das findet die Welt auch super. Tu was Gutes. Das finden die Christen super, die machen immer so Gutes. Ne? So Sozialarbeit und so Sachen, richtig, richtig super, gute Sachen. Nein, aber was bedeutet das? Wir haben eine Leere in uns, warum? Weil wir uns vom Bösen abgewandt haben. Das ist ja ein logischer Aufbau. Also nochmal, das Böse, was rumkrakeelt, da wenden wir uns ab, hören nicht mehr zu, schauen nicht mehr hin. Und der Platz, der jetzt da ist, der muss mit Gutem gefüllt werden. Und zwar gut, nicht nach irgendeiner Definition, nicht was wir gut finden, sondern nach Gottes Definition. Lesen wir Galater 5, 22, das ist die Frucht des Geistes. Bekannter Abschnitt, kennt ihr alle auswendig. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und diese Früchte, die Gott schenkt, die Gott wachsen lässt in uns, in unterschiedlichem Maß, unterschiedlicher Geschwindigkeit und unterschiedlichem Timing. Mit diesen Früchten kannst und musst du deinem Bruder Gutes tun. Also damit hast du das Handwerkszeug, weil Gott in dich nochmal Liebe hineinlegt. Wir haben diese Liebesentscheidung, die Liebesfähigkeit, echte Freude in dich hineinlegt, echten Frieden in dich hineinlegt, echte Geduld in dich hineinlegt. Immer mehr. Und das brauchst du als Handwerkszeug, könnten wir sagen, um Gutes zu tun an deinem Bruder, an deiner Schwester. Ohne diese Geistesfrüchte könntest du das gar nicht. Du würdest sagen, sorry, ich bin geistlich behindert, weil ich habe ein böses Herz, ich wurde gerettet, aber wie soll ich machen? Sagt, hey, du hast ein neues Herz bekommen und der Heilige Geist wohnt in dir und jeden Tag verändere ich dich. Und jeden Tag bist du besser ausgestattet, um deinem Nächsten und vor allem deinen Hausgenossen des Glaubens Gutes zu tun. Sag nicht, ich kann das nicht, das ist gelogen. Du hast das Gebot, ihn zu lieben. Und nochmal, das geht nicht nur theoretisch. Tu das Gute. Gebrauche das, was Gott dir gibt. Und der letzte Punkt hier, D, dem Frieden nachjagen. Also nochmal, A, die Zunge vom Bösen zurückhalten, B, sich vom Bösen abwenden, C, Gutes tun und D, der letzte Punkt hier, dem Frieden nachjagen. Auch hier müssen wir uns erstmal klar machen, was Frieden bedeutet. Wir wissen, der Durcheinanderbringer mit seinem Antichristus wird uns Frieden und Sicherheit versprechen. Und das ist übrigens das, was wir von den gefährlichsten politischen Menschen auf dieser Erde hören, die versprechen Frieden und Sicherheit, auch jetzt schon. Und das ist ein Zeichen des Antichristen. Also was ist echter Frieden? Frieden entsteht nicht durch Harmonie. Das klingt widersprüchlich, aber echter Frieden entsteht nicht durch Harmonie. dass wir so ein bisschen Zuckerglasur oben durch, oben drüber kippen, die schwierigen Themen nicht ansprechen, um Wahrheit uns jetzt nicht mehr streiten, sondern wir suchen uns so ein Mittelmaß und reden nicht mehr drüber. Und in der Harmonie, so hätten wir Frieden. Nein, das ist kein Frieden. Frieden entsteht dadurch, dass du die Wahrheit tust. Wie bekomme ich Frieden in meinem Leben? Tu die Wahrheit. Frieden kommt nie durch andere Menschen. Wenn ihr glaubt, ihr habt einen Friedensbringer gefunden, Achtung, Achtung. Nur der Herr selbst, nur Jesus selbst, er ist echter Friedensbringer. Aber jeder andere, der sich dafür ausgibt oder den ihr dafür haltet, große Gefahr. Frieden kommt durch Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Frieden entsteht, wenn du das Gute tust. Und dadurch wird deine Seele immer mehr vom Guten erfüllt. Das ist nicht irgendeine Karma-Lehre. Das ist logisch. Es ist absolut logisch. Ich habe Unfrieden, weil ich Unfrieden in mir züchte und habe. Das ist der Normalfall. Und ich vergifte mein Umfeld mit diesem Unfrieden. Und die anderen Menschen vergiften auch das Umfeld mit ihrem Unfrieden. Mit ihrem Egoismus, ihrer Selbstgerechtigkeit. Genauso wie du und ich es tun von uns aus. Und wenn ich aber Gottes Willen tue, wenn wir das tun, was echte Liebe ist, entsteht auch echter Frieden in uns und um uns herum. Dieser Friede kommt, und jetzt Vorsicht hier, letztlich nicht durch Taten, nicht dadurch, dass wir jetzt den Frieden schaffen, aber wo wir Gottes Willen tun und danach streben, da ist Friede eine Frucht des Gehorsams gegen Gott. Also jetzt müssen wir uns wieder fragen, wie können wir Gott überhaupt gehorsam sein, auch nur eine Sekunde lang? Ach, durch die Kraft, die er uns gibt. Alle Ehre nur ihm. Und ein wichtiger Hinweis nochmal für die Seelsorge. Passivität und eine Opferhaltung bringt niemals Frieden. Wenn ich sage, ich bin das Opfer, die anderen sind die Täter, ich trage keine Verantwortung, ich kann nichts machen, ich werde nichts machen, führt das niemals zu echtem Frieden, niemals. Ich muss selber anfangen und Gott lässt dann Frieden wachsen. Ich muss loslaufen. Und Gott schenkt dann, dass dieser echte Friede hergestellt wird in mir. Stück für Stück. So, jetzt haben wir ganz viel Handwerkszeug bekommen. Wie geht das mit der Bruderliebe? Und trotzdem sehen wir, bis zur Praxis ist noch viel Luft nach oben. Und trotzdem sagt Gott uns, so geht es. Darauf musst du achten. Das sind wichtige Punkte. Achte auf dein Reden, achte auf dein Denken, achte auf deine Ausrichtung. Werd konkret, sei praktisch. Das haben wir jetzt alles bekommen. Und jetzt wird uns im letzten Vers noch einmal deutlich gemacht, warum das so wichtig ist. Letztlich können wir sagen, ja, Johannes 13 ist ein Gebot. Das ist ein neues Gesetz. Das Gesetz der Liebe. Aber auch Petrus erklärt uns noch mal in diesem einen Vers, warum das so wichtig ist, dass wir das wirklich ernst nehmen. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Wir sehen als erstes, Gott hat seine Kinder besonders im Blick. Die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten. Wer ist gerecht vor Gott? Laut Römer 3, keiner von sich aus, sondern nur die, die von Gott Gnade bekommen haben. Gerecht ist nur jemand, der begnadigt wurde von Gott, weil er gerecht gemacht wurde. Also die, die zu Gott gehören, Gottes Kinder. Er schaut darauf, wie du mit deinem Bruder, mit deiner Schwester umgehst. Er schaut darauf. Der Vater will, dass seine Kinder in Liebe miteinander umgehen. Und wenn wir selber Väter sind, und ich sicher auch, wenn wir Mütter sind, können wir das verstehen. Aber bei Gott hat das eine besondere Bedeutung. Bei uns geht es vielleicht in dem Moment nur, dass wir nicht genervt werden wollen. Und könnt ihr nicht einfach mal Frieden halten und seid doch einfach lieb zueinander und spielt jetzt mal ein bisschen. Das ist ja nicht Gottes Haltung, sondern es geht hier um Gottes Ehre. Es geht um das Zeugnis, das wir sein sollen. Und Gott sieht auf uns und er sieht auch in uns. Er sieht in unsere Herzen. Sprüche 21 kennen wir. Jeder Weg eines Menschen ist recht in seinen Augen, aber der Herr prüft die Herzen. Gott weiß, wie wir es meinen. Und das sollten wir ernst nehmen. Wir stehen ständig vor dem lebendigen Gott, nicht nur sonntags im Gottesdienst oder so. Hier stehen wir nicht mal besonders mehr vor Gott als Montag 7.30 Uhr oder Freitag 22 Uhr. Und dann sehen wir, Gott hört dein Rufen. Und er hört und seine Ohren hören auf ihr Flehen, auf das Flehen der Seinen. Und das ist eine Ermutigung. Weil Gott sagt, auch wenn du dich mit diesem Auftrag mal überfordert fühlst. Und du sagst, ich will lieben. Aber ja, du weißt, wie das in diesem speziellen Fall mir schwerfällt. Oder grundsätzlich, es mir schwerfällt, Liebe so zu zeigen, dass es bei den Menschen ankommt, dass es praktisch wird. Du siehst, wie ich hier wirklich noch nicht mal auf Krücken laufe, sondern einfach nur hinke und stolper in dieser Aufgabe. Herr, bitte hilf mir da drin. Bitte gib mir gute Ratgeber. Bitte nimm mich in deine Schule. Vielleicht bin ich tatsächlich liebesbehindert, aber auch das ist keine Ausrede. Das ist keine Diagnose, mit der wir uns vor Gott stellen wollen und sagen, ja, kann ich nicht. Man sagt, ja, dann frag nach Hilfe. Und nochmal, er verändert dich jeden Tag. Vergiss das nicht. Wenn du meinst, ich höre das immer wieder, ich glaube, im letzten halben Jahr hat Gott gar nichts an mir getan oder in den letzten 3 Jahren. Das stimmt nicht. Das ist ein Wahrnehmungsproblem. Wenn du zu ihm gehörst, dann arbeitet er jeden Tag an dir. Aber das heißt nicht, dass es jeden Tag spürbar ist. So, unsere Kinder wachsen auch jeden Tag. Aber wir sehen das nicht jeden Tag. Ich meine, das wäre auch keine schöne Vorstellung, wenn es so anders wäre. Aber so arbeitet Gott an dir, auch wenn es andere oder du selbst es nicht bemerkst. Und erst nach Wochen oder Monaten der Knoten platzt scheinbar. Und gib nicht auf. Nochmal, es ist ein Gebot Jesu. Gib nicht auf. Ruf ihn an. Du weißt, er kann wirklich was verändern bei dir. Dein Denkproblem, Wahrnehmungsproblem, Handlungsproblem, wie auch immer. Aber er sagt, lieb die anderen, das sollst du tun. Er sagt, dann hilf mir es zu tun, bitte. Gott ändert garantiert nicht den Auftrag. Keinen einzigen, aber auch diesen nicht. Aber dich verändert er. Ja, und dann kommen wir zu dem letzten Punkt, der extrem ermahnend ist. Das ist der letzte Abschnitt aus Vers 12. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Und das ist eine scharfe Warnung. Die Bruderliebe, nochmal die Erinnerung, ist ein direktes, allgemeines Gebot für alle Christen. Wenn wir es nicht tun, sündigen wir aktiv. Es ist aktive Sünde. Und wenn uns auch endgültig nicht von Gottes Liebe trennen kann, Römer 8, 35, uns kann nichts trennen von Gottes Liebe, so steht trotzdem Sünde zwischen uns und Gott. Eine Sünde, die wir nicht bereuen und wo wir nicht uns bemühen, sie loszuwerden, die steht zwischen uns und Gott. Sie beschädigt, sie behindert, sie betrübt unsere Beziehung zu Gott selbst. Und wir werden ihn möglicherweise weniger verstehen. Oder wir sperren uns ganz aktiv dagegen, dass er uns verändert. Oder unser Blick wird trübe und unklar auf die Fakten. Und schließlich wird er uns, weil er unser echter Vater ist, wird er uns züchtigen. Es nimmt Beziehungsschaden. Er bricht die Beziehung zwar nicht ab, aber es gibt Beziehungsschaden. Und was macht der liebevolle Vater? Hebräer 12. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Nochmal, wie Luther übersetzt, dann seid ihr Bastarde, wenn Gott euch nicht züchtigen würde. Also, wenn Gott uns züchtigt, dürfen wir uns freuen, weil das nochmal die Bestätigung ist, dass wir zu ihm gehören. Aber es ist auch die Bestätigung, dass wir wirklich schwer erziehbar sind an dieser Stelle. Dass wir beständig einen falschen Weg laufen, obwohl wir es besser wissen müssen und verhärtet sind, wie unsere Kinder, wenn sie so richtig trotzig sind, sagen, und 10-mal habe ich recht, doch! Okay, ich bringe dich wieder zurecht. Das macht mir keine Freude, aber ich hab dich lieb und deshalb bringe ich dich jetzt wieder zurecht. und stützt dich wieder auf Normalmaß zurück und hilft dir, zu echtem Realismus zurückzukommen. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen nicht diese widerspenstigen, schwer erziehbaren Kinder sein. Vor allem nicht bleiben. Ne? Fazit. Lass uns nochmal zusammenfassen. Gott will, dass wir die Liebe zum Bruder zu unserer Priorität machen. Zu etwas ganz Hochgehangenem. Galater 6, Vers 10. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Und ihr Lieben, wenn wir das nicht ernst nehmen, dann sollten wir nicht tapfer aufs Missionsfeld marschieren. Weil wir sind ein extrem schlechtes Zeugnis für den, dessen Namen wir zur Umkehr rufen. Warum ist Gemeinde so wichtig? Gemeinde ist Versammlung der Heiligen. Und Gemeinde hat ganz hohe Priorität. Und wenn die Gemeindefrage unklar ist, ist es mit der Mission extrem schwierig. Wir sind ein Zeugnis als Gemeinde der Liebe zueinander. Und das unterstreicht die Worte, die wir sagen. Er setzt es niemals, aber er unterstreicht die Worte, die wir sagen. Und das will Jesus so, das ist sein Gebot. Also ihr sollt nicht sagen, ich muss erstmal missionieren gehen. Ich muss erstmal dies und das und jenes tun. Ich muss noch zur Bibelschule gehen. Und dann kümmere ich mich um die Bruder- und Schwesterliebe. Nein, kümmere dich zuerst darum. Und gleichzeitig, geh los und sag das Evangelium weiter. Und gleichzeitig, geh und lass dich in Gottes Wort unterweisen. Aber es kannst du niemals trennen voneinander. Und Jesus sagt, das ist wichtig, das ist dein Personalausweis und den brauchst du gegenüber der Welt. Amen.